Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
It's Friday, Zeit für die Zukunft, für die wir keine Zeit mehr haben. Auch wenn die drei Bücher, die den Anlass für unser Gespräch darstellen, das Wort nicht im Titel haben und noch nicht mal im Untertitel haben, dreht sich doch das Nachdenken der Autorinnen und Autoren in meinen Augen um diesen zentralen Begriff unserer Zeit. Das ist ein Wort, das Sie kennen, das in vielen unterschiedlichen Sinnzusammenhängen auftaucht, mit Klima, mit Digitalisierung, mit gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, mit Grenzen des Wachstums, Ressourcen, Wasser, Wald, Krieg, Frieden, mit allem Möglichen. Worum es geht, wie der Begriff heißt, ganz einfach. Es geht um die große Transformation. Und die hat sehr viele unterschiedliche Facetten und sehr viele unterschiedliche Dimensionen. Greift in alle Teilsysteme unserer Gesellschaft ein, von der Politik über die Wirtschaft, Religion, Kunst, bis hin zum Kaffeetrinken, zum Autofahren und all dem, was Sie im Laufe eines Tages machen. Es wird in der nächsten Stunde um diesen Prozess der großen Transformation in unterschiedlichen Perspektiven gehen. Welche Perspektiven? Mit Luisa Neubauer aus der Ebene des politischen Engagements heraus. Sie ist Studentin der Geografie, eine der Fridays for Future Organisatorinnen und hat zusammen mit Alexander Repening das Buch Vom Ende der Klimakrise, eine Geschichte unserer Zukunft geschrieben, erschienen bei Tropen. Dann mit Peter Wohleben auf der Ebene des Umgangs mit der Natur, insbesondere mit Pflanzen und dem Wald. Er ist Forstwirt, leitet eine Waldakademie in der Eifel und ist internationaler Bestsellerautor. Sein neuestes Buch heißt Das geheime Band zwischen Mensch und Natur, erstaunliche Erkenntnisse über die sieben Sinne des Menschen, den Herzschlag der Bäume und die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben, erschienen bei Ludwig. Und aus der Perspektive von Kirsten Meyer, nämlich aus der Perspektive der Ethik und der Philosophie heraus, die ja nicht zuletzt die Frage stellt, ob wir das, was wir tatsächlich immer tun, auch tun sollten und was wir eigentlich tun sollten. Sie ist Professorin für praktische Philosophie und Didaktik der Philosophie an der Humboldt-Universität. Ihr Buch, das bei Reclam erschienen ist, hat den Titel »Was schulden wir den zukünftigen Generationen? Herausforderung Zukunftsethik«. Drei Perspektiven, also drei unterschiedliche Zugänge, Schwerpunkte und Bücher. Und statt die Bücher jetzt vorzustellen, habe ich mir überlegt, wir machen das so, jeder sagt uns, was die zentrale These und was der heiße Kern des Buches ist, das er, das sie geschrieben hat. Frau Neubauer, wollen Sie anfangen? Was ist der heiße Kern Ihres Buches?
Es gibt ein Ende der Klimakrise, wie wir sie kennen. Nur können sich die allermeisten Menschen es nicht vorstellen. Und das ist der erste Schritt, warum es scheitert, der Weg dahin. Wir schreiben über die Haltung, mit der wir diesen Weg gehen können, wie der Weg aussieht und welche Lösungen uns zur Hand liegen und wie wir uns denen ermächtigen können.
Das Ende der Klimakrise, Entschuldigung, wenn ich nachfrage direkt, das Ende der Klimakrise, das kann man ja so oder so verstehen. Das ist ja ambivalent. Das kann sein, Gott sei Dank, das Ende, jetzt geht's besser. Und es kann eben bedeuten, ja, Ende der Klimakrise und aus die Maus.
Ja, alles ist möglich. Und wir beschreiben natürlich in diesem Buch ganz konkret die Möglichkeiten, wie wir aus diesem Krisenmodus hinkommen, hin zu einem Art von Krisenmanagement. Mhm. Und das beschreiben wir in dem Buch als zwei Möglichkeitsfenster, die da sind. Wir nennen es bei Design oder bei Disaster, wie wir die Zukunft eben gestalten. Und wir plädieren dafür, dass wir an der Stelle zusammenkommen, uns organisieren und gemeinsam eben diese Zukunft gestalten, die faktisch auch wissenschaftlich gesehen noch möglich ist, die anstatt in einem klimakrisenartigen Zustand in einem nachhaltig ökologischen Bewusstsein mündet.
Frau Meyer, wir haben uns ja alle nicht vorher wirklich groß unterhalten. Ich habe nur gesagt, dass ich damit anfangen würde. Dann haben Sie gesagt, in einem Satz oder in mehreren? Jetzt möchte ich gerne beide Versionen hören. Also Ihr Buch in einem Satz, was ich ziemlich gut finde. Das ist ein komplexes Buch. Und in mehreren Sätzen.
Okay, in einem Satz beantworte ich die im Titel aufgeworfene Frage. Also das heißt ja, was schulden wir künftigen Generationen? Und die Antwort lautet, wir sollten den Planeten in keinem schlechteren Zustand hinterlassen, als wir ihn selbst vorgefunden haben. Das ist die Kurzversion. Mhm. Und es geht mir natürlich als Ethikerin darum, diese These auch zu begründen. Und weite Teile des Buches handeln von einer Begründung dieser These, aber auch von einer genaueren Spezifizierung dieser These. Also was heißt es eigentlich, wozu sind wir jetzt eigentlich inhaltlich aufgefordert? Und der erste Teil des Buches behandelt Fragen des guten Lebens, weil die in der Moralphilosophie auch eine bestimmte Rolle spielen und in dem Bereich noch mal besonders stark eine Rolle spielen, weil man die ganze Problematik vielleicht erstmal abschmettern könnte damit, dass wir ja ohnehin nicht wissen, was gut ist für künftige Generationen, und das bestreite ich, und außerdem mache ich so ein paar Angebote, wie man über Fragen des guten Lebens nachdenken kann. Also es geht um Fragen des guten Lebens und um Fragen der Moral, auch im letzten Teil um Fragen der Gerechtigkeit. Also da geht es darum auch, wie wir mit bestimmten Konflikten umgehen zwischen intergenerationeller Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit zwischen den Generationen, aber auch intragenerationeller Gerechtigkeit innerhalb der jetzigen Generation.
Und wo die zukünftigen Generationen zum Beispiel anfangen, weil fangen die jetzt schon an oder kommen die noch, die zukünftigen Generationen?
Ja, also das ist jetzt einfach eine Auslegungssache, wie man diesen Begriff versteht. Ja. Ich denke, für Fridays for Future ist es wichtig, den Begriff so zu verstehen, dass die zukünftigen Generationen jetzt auch schon
am Start sind,
zusammen hier diese Forderungen formulieren. In dem Buch geht es aber auch um diejenigen Menschen, die noch gar nicht existieren. Nicht deshalb, weil die Klimakrise etwa nur diese Menschen überhaupt betrifft, das glaube ich nicht, aber das sind einfach die philosophisch schwierigsten Fragen.
Mhm. Herr Wohlleben, der heiße Kern Ihres Buchs.
Der heiße Kern ist, wir haben uns von der Natur gar nicht entfremdet. Das wird ja heutzutage häufig kolportiert. Hier der Mensch, da die Natur. Wir sind verkrüppelte, degenerierte Wesen, die nur noch mit zivilisatorischen Hilfsmitteln überleben können.
Wir riechen schlecht,
wir sehen schlecht. Ja, genau, alles. Ne? Und man sagt, nee, also in bestimmten Bereichen riechen wir besser als ein Hund. Wir können
übrigens sehr überrascht hat.
Ja, wir können übrigens sogar unsere Ohren bewegen. Also nicht nur, ich meine, es ist nicht hier das Ohren wackeln, sondern wenn Sie jetzt zuhören, richten Sie Ihre Trommelfell auf mich. Merken Sie natürlich nicht. Also wir sind perfekt, nach wie vor perfekt ausgerichtet für ein Leben in der Natur. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil nur wenn wir begreifen, wir gehören zusammen. Das ist nicht wir hier und da die Natur. Wenn wir wissen und registrieren, wir gehören zusammen, dann schützen wir in Wahrheit nämlich uns. Wir brauchen gar nicht die Umwelt da hinten zu schützen, ne? Sondern wir schützen uns und wir sind Teil der Umwelt. Mhm. Wenn wir das begreifen, das begreifen wir eben, dass darum ist es natürlich auch in verschiedene Kapitel unterteilt, indem ich das so die ganzen Sinne mal durchdekliniere. Zum Beispiel, dass man die Farbe Blau nur sieht, weil wir ein Wort dafür haben. Ne? Es gibt Kulturen, die haben kein Wort dafür, die sehen das als grün. Also indem man das mal so durchwandert und sieht, ah, so funktionieren wir und wir sind nach wie vor, wie vor 300.000 Jahren, wir haben es drauf. Dann sieht man, okay,
ja, positiv so, wie negativ würde ich positiv sagen, weil wir haben ein paar schlechte Sachen drauf, also seit 300 Jahren.
Ja, wir haben ein paar schlechte Sachen drauf, aber sagen wir mal, das liegt, da würden wir schon sehr tief abtauchen, in einem Wirtschaftssystem begründet, wo die Ziele falsch gesetzt werden. Da habe ich es ganz gerne mit dem kleinen Staat Bhutan, der das Bruttonationalglück an erste Stelle hebt und eben nicht das Bruttosozialprodukt. Aber da würden wir schon so weit abtauchen. Also ich selber versuche das Positive erstmal nach vorne rauszubringen und zu sagen, was wir lieben, das machen wir nicht kaputt. Aber wir müssen vielleicht wieder lernen, unsere Liebe neu zu entflammen. Und das geht am besten, indem wir uns selber erstmal verstehen.
Mhm. Ich habe ja eben, ich weiß nicht, ob wir haben da ja nicht vorher drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob Sie der These mit der großen Transformation, dass das eigentlich das übergeordnete Thema ist, ob Sie der zustimmen. Falls Sie zustimmen, das Problem, was wir ja politisch und in vielen anderen Zusammenhängen immer wieder haben, ist, wo fangen wir denn überhaupt an? Weil wir haben Gesellschaft, wir haben Kultur, wir haben das Wirtschaftssystem, wir haben die Natur, Ressourcen, tausende von Sachen. Man kann sich mit jeder beschäftigen. Wo fangen wir an? Frau Meyer, wo würden Sie anfangen? Oder wo fangen Sie an?
Also als Philosophin fange ich ja mal erstmal damit an, so bestimmte Ebenen zu unterscheiden. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht zurückhalten. Also ich würde sagen, man kann sozusagen erstmal ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen dem, was Individuen tun können und dem, was wir gesamtgesellschaftlich tun. Bestimmte Strukturen, die wir vorgeben, bestimmte Investitionen, die wir tätigen, bestimmte ordnungspolitische Maßnahmen. Und da würde ich sagen, ist beides wichtig, man sollte aber das Letzte auf keinen Fall vergessen und nur sozusagen die Appelle an das Individuum richten. Trotzdem glaube ich aber, dass man jetzt nicht dazu kommen sollte zu sagen, moralische Appelle, die spielen gar keine Rolle, weil ich denke, dass moralische Appelle einen überhaupt erstmal dazu bringen, darüber nachzudenken, dass man auch in politischen Entscheidungen, die man trifft, zum Beispiel künftige Generationen mit berücksichtigt oder diejenigen Parteien wählt, die das tun. Insofern ist das nur eine andere Form von moralischem Appell, Appell als jetzt der Appell, lieber mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren als mit dem Auto. Und insofern glaube ich schon, wir sollten uns daran gewöhnen, sozusagen ansprechbar zu sein für moralische Appelle. Aber die sollten nicht nur diese Form einnehmen, ändere dein individuelles Verhalten, sondern setz dich gemeinsam mit anderen für Dinge ein, die dann am Ende effizienter sind.
Ja, ich stocke so ein bisschen mit der Unterscheidung zwischen, was tun wir einzeln und was tun wir als Gesellschaft. Was ist dann im Endeffekt, ist ja Gesellschaft der Moment, wenn wir zusammenkommen. Und wir sitzen heute hier an einem Freitag, ich streike nicht schweren Herzens. Und letztendlich ist, ja, und wir sprechen von Fridays for Future ganz selbstverständlich von einer gesellschaftlichen Bewegung, vergessen aber, dass diese Bewegung am Kern ganz viele einzelne Menschen sind, die für sich überlegt haben, wo fange ich an, wie fange ich bei mir selbst an und entschieden haben, okay, wir organisieren uns, wir tun uns zusammen. Und auf einmal, weil das bei sich selbst anfangen, hochpolitisch und im Zweifel auch je nach Auslegung extrem wirkungsvoll. Das ist in meinen Augen, worum es gerade im Kern geht, vielleicht zurück auf die Frage genommen, was ist so, wo fängt die große Transformation an? Sicherlich bei sich selbst, aber bei sich selbst in dem Sinn, dass wir uns als politische Wesen verstehen, unser Tun und Handeln und auch das, was wir eben nicht tun, wieder als politischen Akt verstehen. Und vielleicht nochmal thematisch aufgegriffen, in dem Sinne dann braucht es natürlich ein Verständnis darüber, dass nachhaltig Probleme nur dann angegangen werden können, wenn die Ökosysteme intakt sind, wenn wir eine natürliche Grundlage in einem Selbstverständnis schützen und bewahren, dass wir darauf hinaus nachhaltige Gesellschaften, Wirtschaftssysteme etc. bauen können. Wenn um uns herum die Ökosysteme kollabieren, dann gute Nacht. Aber dann können wir die großen Veränderungen immer wieder aus den Augen verlieren. Sie werden uns in Händen zerbröseln, wenn es keine intakte Grundlage, keine ökologische Grundlage gibt, auf die sie fußen können.
Also ich würde sagen, was für mich wichtig ist, und so haben Sie es ja auch nicht gemeint, dass wir nicht in Alarmismus verfallen. Also dass man mahnende Stimmen braucht, vollkommen klar. Aber häufig ist es ja gekoppelt mit Ohnmacht. Also ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, in Großbritannien, ein Drittel der Menschen wird schon leicht depressiv. Ich weiß nicht, in dem Fall war es, glaube ich, auf den Brexit bezogen und nicht auf das Klima. Aber jetzt mal im Ernst, das gibt es bei vielen umweltbewussten Menschen ja mittlerweile auch. Die sagen, was soll ich denn als Einzelner tun? Und selbst wenn ich jetzt vegetarisch lebe und nicht mehr fliege und sonst irgendwas, es wird trotzdem weiter ansteigen, die Temperatur. Das ist eben der Punkt, wenn Alarmismus nachher in Fatalismus mündet, und das kann eben ganz schnell passieren, wenn man nichts aktiv tun kann, dann wird es gefährlich. Und genau das löst ja zum Beispiel Fridays for Future auf. Es mündet in eine Aktion. Und man sieht ja auch die Politik, also wenn es mal ganz platt formuliert, junge Menschen treiben Angela Merkel vor sich her. Ich meine, die hat zwar aus einem Klimapaket eine Klimapostkarte gemacht, muss man sagen. Also ein bisschen sehr flach und klein, aber die Richtung stimmt. Also diese Dampfwalze-Politik setzt sich jetzt mal langsam in Bewegung. Viel zu langsam, gar keine Frage, aber es tut sich was. Und wenn man das Ganze mischt mit Freude, und das geht ja auch. Also ich meine, ich war ja auch auf einer großen Demo jetzt in Köln mit den 70.000 Leuten. Das macht ja auch Spaß. Das darf es ja auch. Ne? Auch wenn man was für die Umwelt tut, gemeinsam demonstriert oder irgendwelche anderen Aktionen macht, das kann Spaß machen. Und das fehlt mir momentan, diese Aufbruchstimmung. Denn ich meine, wenn wir schauen, was wollen wir denn eigentlich? Eigentlich wollen wir, dass Menschen glücklich werden. Also diese kleine, winzige, feuchte Kugel im Weltall verglüht ja in, weiß ich nicht, 4 Milliarden Jahren in der Sonne. Also spätestens dann ist alles rum. So oder so. Jetzt machen wir den Zeitraum ein bisschen kleiner, sagen 10 Millionen Jahre, dann ist unsere Art weg. Gehen wir weiter zurück, 10.000 Jahre, da rollen hier die nächsten Gletscher drüber, vielleicht sind es auch 50.000 Jahre. Also man kann eigentlich sagen, entscheidend ist jetzt, was wir jetzt tun. Und ich sage für mich immer, wenn jeder von uns mit 90 im Schaukelstuhl sitzt und blickt auf sein Leben zurück und sagt, war gut. Oder im besten Fall sogar, ich bin glücklich.
Wenn ich das tue, stellt sich mir die Frage, was hat meine Generation eigentlich falsch gemacht? Wo haben wir denn Aussetzer gehabt? Weil wir haben den ganzen Kram gewusst. Ja. Und das sagen ja nicht nur Sie in Ihrem Buch, das ist ja inzwischen gut recherchiert. Eine Firma wie Exxon hat Mitte der 70er Jahre gewusst, dass es den Klimawandel gibt. Die haben das 10 Jahre vor der NASA gewusst, 10 Jahre vor anderen Wissenschaftlern. Wir haben das vor uns hergetrieben. Wir haben aber nicht gehandelt. Mir fällt es immer noch schwer zu begreifen, warum nach Fridays for Future jetzt Frau Merkel und viele andere auf einmal langsam anfangen zu reagieren, die ja 20 Jahre lang nicht reagiert haben. Können Sie mir das erklären, was da schiefgegangen ist? Wer auch immer will.
Das nennt sich Gier. nennt sich ganz einfach Gier. Also Politik.
Ja, dann wird sich aber wenig ändern, oder?
Es gibt ja ein paar Menschen und die Prozentzahlen wachsen ja. Und dazu dienen die Demonstrationen, aber noch viel mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, die zwei heißen Sommer. Dass die Menschen merken, es passiert tatsächlich. Der Einzelne ist gierig. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Also ich will Ihnen keine Gier unterstellen, aber wenn Ihnen jetzt
können Sie
völlig
wahrscheinlich haben Sie recht.
Nein, aber ich schließe mich auch nicht aus. Ihnen bietet jetzt völlig zweigfrei jemand 1 Million an. Da ist nichts Böses dahinter. Sie brauchen die einfach nur nehmen.
Okay.
Dann würden Sie wahrscheinlich nehmen. Und mit dem Geld machen Sie ja was. Und Sie verändern immer indirekt Umwelt.
Ja.
So, das hat jeder von uns. Das ist menschlich. Das ist auch völlig in Ordnung. Und genau das muss Politik zügeln. Über rote Ampeln. Möglicherweise auch mal über ein Tempolimit. Und in unserem Fall ist ja das einfachste Instrument, was die Politik aktuell anwenden könnte, eine saftige CO2-Steuer. Das ist ganz einfach und sofort umzusetzen. Ne, davor scheut man sich. Genau das, deswegen reagieren auch viele allergisch und sagen, meine Freiheit wird beschnitten, wenn ich nicht mehr 180 fahren kann. Ne, gibt es ja auch eine Partei, sagen wir ruhig FDP. Und genau da muss Politik aber eingrätschen. Und das macht sie ja auch andauernd. Politik enteignet Hausbesitzer, um Braunkohle abzubauen. Also eine größere Enteignung kann man sich nicht vorstellen, als dass ihr Eigenheim weggebaggert wird. Warum kann man da nicht sagen, Autofahren kostet es, ich sag mal, das Doppelte oder vielleicht auch das Dreifache und öffentlicher Nahverkehr ist kostenlos. Das wird den Leuten ja zurückgegeben. Es geht ja gar nicht ums Wegnehmen, sondern nur ums Steuern. Und momentan steuert Politik kaum.
Also in diesem Buch, was ich gestern in eins durchgelesen habe, steht alles dazu drin, kann ich nur empfehlen. Aber was ich besonders gut fand, ist, dass sehr differenziert über diese verschiedenen Formen berichtet wird, wie man hier Politik machen kann und auch unterschieden wird zwischen einerseits einer Besteuerung von CO2, also marktbasierten Instrumenten, und dann halt eben ordnungspolitischen Instrumenten, Verboten, wie beispielsweise einem Tempolimit. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird in diesem Buch sozusagen relativ viel Werbung gemacht, auch mal die ordnungspolitischen Instrumente ein bisschen stärker in den Blick zu rücken, in eurem Buch. Ja, das habe ich so schnell gelesen. Ist ja erst einen Tag alt. Aber ich konnte nicht mehr aufhören. Und gleichzeitig werden jetzt aber auch die marktbasierten Instrumente nicht vollkommen verworfen, sondern, und das fand ich auch sehr schön, es wird darauf aufmerksam gemacht, dass man bei den marktbasierten Instrumenten einfach nur ein großes Problem mit berücksichtigen muss und das einfach darin besteht, dass die einkommensschwächeren Haushalte von diesen marktbasierten Instrumenten empfindlicher getroffen sind. Also für die stellt das einfach eine größere Belastung dar. Diese Maßnahmen sind regressiv. Und da muss man halt einfach gucken, dass man das sozialpolitisch flankiert, steht auch in dem Buch. Da gab es ja auch einen Vorschlag, nämlich die Einnahmen der CO2-Besteuerung komplett wieder zurückzuverteilen. Nur das ist halt einfach unter den Tisch gefallen. Stattdessen hat man halt eine sehr, sehr niedrige Besteuerung von CO2. Und wenn das nicht zusammenkommt, dann sind die Befürchtungen sicher berechtigt, dass eine zu hohe Besteuerung von CO2 auch diese Effekte hat. Aber es gab ja einen Vorschlag eigentlich, der auf dem Tisch lag, wie man das vermeidet. Genau.
Ja, was haben wir, also meine Generation, falsch gemacht? Oh, warum? Was ist da schief? Also daraus kann man ja lernen, es jetzt besser zu machen. Deshalb frage ich.
Ja, das ist mein Punkt, weil also wir werfen diese Frage auch vielfach auf. Wie gesagt, es gab Zeiten, ne, in den 80er Jahren, da schien es, als hätte man sich international darauf geeinigt, einfach ganz locker flockig jährlich die Emissionen so zu reduzieren, dass wir diese Krise überhaupt gar nicht erst auf die Spitze treiben würden. Das war eine realistische Möglichkeit. Es gab die entsprechenden Gipfel, das wissenschaftliche Know-how. Es gab auch die Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Und das war krass. Und jetzt stehen wir da 30 Jahre später, mehr als 30 Jahre später, und denken, ja, shit, hätte man machen müssen. Die große Frage, also eine Frage ist natürlich, okay, warum hat man das nicht gemacht? Ich glaube, mehr noch als die Gier war das Problem, dass die Klimakrise oder auch die Konsequenzen des eigenen Handelns so weit weg schienen. Geografisch weit weg, zeitlich weit weg, aber eben auch menschlich weit weg. Das geht so nicht mehr, weil auf einmal kommen junge Menschen, die sagen, nee, wir sind das Argument, was euch letztendlich nicht mehr aus der Verantwortung lässt. Mhm. Weil wer kann uns angucken und sagen, sorry, eigentlich haben wir keinen Bock, eure Zukunft mitzuschützen. Das passiert tatsächlich jeden Tag, aber es macht es viel schwieriger, dem auszuweichen. Ich glaube, die Frage, warum man sich um das Klima schützen konnte mit einer Generation, die Klimakrise für sich so sehr beansprucht wie unsere, ganz gut auch moralisch beantwortet werden. Das heißt, auf einmal stehen wir da und wissen, wir müssen was machen und finden ja vielleicht sogar etwas wie ein Einverständnis darüber, dass man handeln muss. Jetzt stehen wir aber vor so einer Klimapostkarte und denken, okay, wann kommt denn der Moment, wo wir das machen, wenn wir uns jetzt hier alle so einig sind, dass wir was machen müssen? Und das ist der Moment, wo wir feststellen, dass da eine großartige, großartige Lustlosigkeit gegenüber einem ehrlichen Reflektieren herrscht. Wann kommt der Moment, wo man sich mal zurücklehnt und eine Runde innehält und zurückblickt und denkt, okay, was haben wir jetzt eigentlich 3 Jahrzehnte lang gemacht? Was hat uns davon abgehalten, schon diese 3 Jahrzehnte loszulegen? Wo waren vielleicht die Instanzen, die Einzelpersonen, die Unternehmen, die Politiken, die uns davon abgehalten haben? Solange wir nicht ehrlich reflektieren, was uns in der Vergangenheit ausgehalten hat, wie könnte man jemals von diesem Pfad wegkommen, auf dem wir gerade sind, wenn wir nie uns umblicken und feststellen, dass wir auf einem Holzpfad sind? Und an der Stelle würde ich dir fast ein bisschen widersprechen, weil es wirkt schnell, als würde die Politik gerade nicht steuern. Das Fatale ist ja aber, dass sie steuert, indem sie zum Beispiel fossile Energien in einer Art und Weise subventioniert. Das fühlt sich kriminell an. Wir feiern hier ein Klimapaket, ein Investitionspaket für das Klima mit 54 Milliarden Euro, was in etwa der Höhe an Geld betrifft, die jährlich in die Subvention von fossilen Energien fließt. Das muss man mal ins Verhältnis setzen. Das heißt, ja, es wird die ganze Zeit gesteuert, es werden die Wege bereitet für die Enteignung vor Ort, für diese massive Ausbeutung, immer andauernde Ausbeutung der ökologischen Ressourcen. Das ist auch eine Art der Politik, da stehen Menschen und Entscheidungen dahinter. Das ist kein Zufall, dass wir in der Klimakrise stehen und wir appellieren sehr dafür, dass man da mit einer Ehrlichkeit anfängt und feststellt, was gerade eigentlich die Umstände sind, nur um dann auch in der Lage zu sein, sie zu ändern.
Denn wenn wir das nicht verstehen, wird es ja vermutlich so weitergehen oder vielleicht auch mit der nächsten Generation, also mit eurer Generation so weitergehen, wie es ging. Also wir müssen das verstehen. Was ist denn mit den, also das leuchtet mir ein, sind die strukturellen
Das ist ja auch dieses Fatale an dem Weiter, so, ne? Ja, wir müssen noch mehr machen. Und ich denke, nein. Wenn du bei Null bist und noch mehr machst, dann endest du halt bei Null. Also das ist Mathe. Das ist ja aber eine Politik, die ganz weit angeführt wird. Das ist, was wir jeden Tag im politischen Austausch hören, ist dieses, ja, wir machen noch mehr. Aber wir verharren im Stillstand, da ist nicht noch mehr.
Was ist denn mit der ich nenne es jetzt mal, Sie können mich korrigieren, mit der psychologischen Komponente? Also zu dieser Erkenntnis gehört ja eigentlich, dass wir uns klar sein müssen, so wie wir jetzt gelebt haben, die letzten, ich sag mal, 20 Jahre im Westen, in den Industrieländern, können wir kollektiv weltweit nicht weiterleben. Das heißt, wir müssen teilen, wir müssen abgeben, wir müssen unseren Lebensstandard reduzieren. Das ist auch Mathematik im Grunde genommen. Das ist eigentlich ganz simpel und klar. Jetzt weiß man nicht nur aus der Psychologie, sondern auch aus den Neurowissenschaften, wenn Menschen in einem schlecht sind, dann ist das, wenn sie eine Entscheidung treffen und sie wissen, das ist negativ. Neurophysiologisch bewerten wir das doppelt so stark, das wissen wir. Das heißt, wir haben eine natürliche Aversion uns Richtung, oh, ab jetzt wird's schlechter, wir müssen verzichten, wir haben weniger zu entwickeln. Das ist eine reale Sperre, die wir einfach, ich sag mal, mental, gefühlsmäßig haben. Wie gehen wir mit dieser Sperre um?
Also, ich würde sagen, indem man einerseits positive Visionen hat davon, wie man gut leben kann in einer Welt, die diese Probleme nicht mit sich bringt. Also man muss Geschichten erzählen können darüber, dass ein Leben auch dann schön oder sogar besser sein kann, wenn es nicht auf die Weise emissionsintensiv ist, wie es zurzeit eben ist. Das ist sozusagen die vielleicht auch ein bisschen mit Fantasie und Imagination und Geschichten verknüpfte Seite des Ganzen. Und dann würde ich sagen, müssen wir irgendwie darauf vertrauen, dass Menschen von guten Gründen doch zu überzeugen sind, vielleicht auch moralisch nach wie vor ansprechbar sind und dass sie Entscheidungen treffen, die tatsächlich vielleicht kurzfristig jedenfalls nicht ihr Leben schöner machen, langfristig aber schon, das sind wieder diese Geschichten, aber die einfach nötig sind, wenn man sich überlegt, wozu man eigentlich aufgefordert ist. Also ein Tempolimit zum Beispiel, das findet man kurzfristig vielleicht nervig. Es wäre aber aus ökologischen Gründen sehr sinnvoll und ich würde sogar sagen, nicht nur sehr sinnvoll, sondern moralisch eigentlich gefordert. Und wenn man ansprechbar dafür wäre, würde man das vielleicht auch gutheißen.
Also wenn ich es richtig zusammenfassen darf, das eine wäre der gute alte Glaube an die Aufklärung.
Genau.
Also dass sich sowas wie Vernunft und kritisches Denken letztlich durchsetzt.
Richtig.
Und das zweite, da bin ich skeptisch. skeptisch. Also wenn ich mir angucke, was im Kino läuft, wenn ich mir die meisten Romane angucke, wenn ich mir die Vorliebe für Krimis angucke und so weiter. Also schlicht das, was konsumiert wird. Auf dem Gebiet habe ich echt große Mühe, diese Narrative, wie es ja neudeutsch heißt, oder von mir aus die entsprechenden Frames, für dieses positive, aber reduziertere Leben zu finden.
Ja, das stimmt. Weil sich halt, also wir haben ein Kapitel im Buch Lernen zu träumen genannt, weil wir feststellen, dass es eigentlich kaum noch Orte gibt, wo man träumen lernt, wo wir nennen das Sehnsuchtsorte entwickelt, wo man mal sich hinsetzt und überlegt, Moment, was ist denn eigentlich Wohlstand? Wo bleibt denn das Wohl eigentlich in diesem Wohlstandsnarrativ, was wir begreifen? Ist jetzt nur Wohlstand BIP? Ist das, wenn das BIP wächst, haben wir dann einen größeren Wohlstand in diesem Land? Das ist ja anscheinend, was wirtschaftspolitisch gerade enorm motivierend wirkt. Ich würde das hinterfragen. Und das heißt, es braucht definitiv die Sehnsuchtsorte, die positiven Visionen, die man bilden kann, das Erlernen geht auch. Wir sprechen von imaginativen Streckübungen, sich das vorzustellen. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ebenso entscheidend, stellen wir ja fest, dass wenn wir uns nicht verändern, sich alles verändern wird. Unweigerlich, aber ohne, dass wir mitsprechen können. Das heißt, die Welt verändert sich so oder so. Und wir haben gerade die Wahl, ob wir daran mitwirken wollen, in welche Richtung wir uns verändern. Das heißt, zu diesen positiven Orten der Zukunft setzen wir eben die ehrlichen, dystopischen Orte, die es auch gibt, die es unweigerlich geben wird, wenn wir uns gerade unter Verantwortung ziehen. Und erst wenn wir in der Lage sind, das ins Verhältnis zu setzen und festzustellen, dass Veränderungen kommen, ob wir wollen oder nicht, wir die Bereitschaft überhaupt zeigen können, zu hinterfragen, was machen wir hier und wie machen wir es und wie können wir das in der Art und Weise ändern, gemeinschaftlich, solidarisch, um langfristig Lebensräume zu erhalten.
Was ich in eurem Buch, aber auch, ja bitte, im Buch gelernt habe, aber auch von Fridays for Future lerne, ist, dass es nicht nur darauf ankommt, sozusagen individuell zu träumen, weil das haben wir lange, das ist das, was man uns lange erzählt hat. So jeder für sich in seiner Blase. Jetzt haben wir zusätzlich noch die digitalen Blasen, die machen das, die verintensivieren das noch weiter. Sondern, dass man lernen muss und wahrscheinlich wieder neu lernen muss, zusammen zu träumen. Das ist, glaube ich, wirklich was wir etwas verlernt haben.
Ich glaube halt, uns fehlt, das ist also, es fehlt halt einfach Zeit. Und was ich zum Beispiel in der Politik gar nicht mag, sind so Aussagen wie, wir müssen alle mitnehmen. Wir müssen alle mitnehmen.
Ja. Ja,
wir müssen alle Menschen mitnehmen. Das heißt, wir warten auf den Letzten oder die Letzten.
Ja.
Ne?
Ja.
Das ist so aktueller Stand. Das hört man immer wieder. Und ich muss sagen, wir müssen gar nicht alle mitnehmen. Also es wird für bestimmte Nutzer Einschränkungen geben. Ne, wir sind mal auf dem Wald, da kann ich mich jetzt ein bisschen aus.
Das ist auch wieder Mathematik.
Ja, ist reine Mathematik. Forstindustrie, die unsere Wälder zu Plantagen umgewandelt hat, die gehen jetzt kaputt. Diese Plantagen, die echten Wälder, gehen ja gar nicht kaputt. Und jetzt müsste man einfach nur mal einen Schritt zurücktreten. Also Wald kommt von ganz alleine und auch unser aktuell heimischer Wald kommt mit der aktuellen Klimaveränderung sehr gut zurecht, aber eben nur Wald, nicht die Plantagen.
Ich habe gestern mit zufälligerweise mit dem Förster meines Ortes geredet und habe ihn genau danach gefragt und auch gesagt, dass wir uns heute darüber unterhalten.
Ja.
Eigentlich wollte ich was ganz anderes von ihm, aber egal. Und er hat gesagt, das wäre überhaupt noch nicht in der Bevölkerung durchgekommen. Sie würden nur noch im Katastrophenmodus arbeiten als Förster. Der Wald wäre viel geschädigter und kaputter, als wir überhaupt wüssten und in den Zeitungen lesen. Es wäre alles grausam und furchtbar.
So, genau. Jetzt stellen Sie mal vor, das ist ein Hausverwalter, die Fenster sind eingeschlagen, die Türen eingetreten und der Hausverwalter hätte das selber gemacht und erzählt Ihnen, es ist ganz furchtbar, es ist alles kaputt und ich weiß auch nicht, wie das kommt. Da würden Sie auch sagen, spinnst du? Lass
trotzdem
das sein.
Muss ich dem Mann helfen, ne?
Bitte?
Trotzdem muss ich dem Mann irgendwie helfen, oder?
Warum müssen Sie dem Mann helfen? Den müssen Sie austauschen. ja, aber...
Ja, gut. Wenn ich den Nächsten habe, der genauso denkt, nutzt mir das
nichts. Ja, dann müsste man sich überlegen, nimmt man Förster, die einfach aus dem Naturell heraus, auch der Ausbildung, gelernt haben, Bäume abzusägen. Also ich bin ja aus der Branche.
Kaputt zu machen.
Oder nimmt man dann Biologen, also wenn sie sich um Wald kümmern wollen. Also sagen wir mal so, wenn sie sich um Wildschweine kümmern wollen, dann nehmen wir sie auch einen Wildhüter nehmen. Und wenn sie sich um Hausschweine kümmern wollen, mit 10.000 Stück im Stall, dann nehmen sie eben einen knallharten Landwirt, dem das völlig wurscht ist. Im Moment haben wir so eine Art Massenbaumhaltung draußen. Das sind gepflanzte Bäume, das ist kein Wald, das sieht aus wie ein Wald, das ist eine grüne Wüste. Und jetzt geht das Ding kaputt. Die Böden sind plattgefahren, die speichern kaum noch Wasser, die Bäume verdursten, sind eh die falschen Arten, die hier immer schon Probleme hatten. Und jetzt die Leute, die das verursacht haben, die übrigens bis zum heutigen Tag, und das meine ich wörtlich, Nadelbäume pflanzen,
ja.
Auch die wissenschaftlichen Berater von Julia Klöckner zum Beispiel aus dem Bereich Forstwissenschaft raten ihr zu mehr Nadelbäumen aktuell und sagt, naja, das sieht doch jeder Laie, dass die gerade kaputt gehen. Diese Leute stellen sich dann hin und jammern und sagen, es ist alles noch viel schlimmer, muss man sagen, aber dann lass es doch. Ne? Also man kann sich auch stundenlang mit dem Hammer auf den Daumen hauen und sagen, es ist furchtbar, was ich für Schmerzen nicht erleiden muss. Das ist letztendlich dasselbe.
Ja. Ne?
Und dann, okay. Es hört sich jetzt überspitzt und lustig an, aber das finde ich das perfide daran. Diese Leute stellen sich jetzt hin, halten die Hand auf, wollen Geld haben, um weitere Plantagen anzulegen. Und unsere Landwirtschaftsministerin sagt, super, wir müssen nämlich den Holzverbrauch anheizen. Und man sagt, was? Es geht doch gerade darum, den Verbrauch runterzufahren. Also die feiern sich gerade dafür, den Holzverbrauch zu steigern, neue Plantagen anzulegen. Das ist das, was bei dem Waldgipfel jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Und dann muss ich sagen, ey, okay, also wenn das Personal so unterwegs ist, komme ich mit dem nicht mehr klar. Und Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie. Das kann man ändern. Das dauert aktuell noch 2 Jahre. Dann schauen wir mal, wie dann die Situation ist. Also die Geduld habe ich persönlich, weil ich einfach weiß, dass Wald auch manchmal ein bisschen langsam ist. Demokratie ist halt auch relativ langsam. Aber jetzt ohne Flachs, wir müssen nicht jeden mitnehmen. Und wenn wir erkennen, dass Menschen sich schlecht verhalten, der Natur und damit auch uns allen gegenüber, dann würde ich sie nicht in dieser Position belassen. Zumindest nicht, wenn sie in einem öffentlichen Amt sind. Und das kann ein Förster sein, das kann ein Ministeramt sein, das kann was ich sagen. Wir können uns das nicht mehr leisten, uns von solchen Leuten ja, in eine Richtung steuern zu lassen, die uns allen auf die Füße fällt.
Sie sprechen... Ja. Sie sprechen da, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt an. Also als Politikerin, Politiker muss ich versuchen, Mehrheiten zu organisieren in einer Demokratie. Jetzt stelle ich aber fest, Mist, diese Mehrheiten gibt es ja in der Form gar nicht mehr, weil die Gesellschaft in so viele Teilsegmente inzwischen aufgeteilt ist. Es ist ganz schwer, das zu organisieren. Und wenn man es sehr vereinfacht, kann man sagen, auf der einen Seite sind die Leute, die sagen, wir müssen viel radikaler sein. Wir müssen richtig nicht nur Krawall machen, sondern wir müssen zur Not sogar mit gewalttätigen Aktionen versuchen, was zu ändern. Und auf der anderen Seite ist unsere gemütliche alte Bonner Republik, die auch in Berlin noch schön weiterlebt und sagt, das machen wir alles nach dem Modell Konsens, GroKo, wir müssen alle mitnehmen, auch die ganz langsamen, die nehmen wir alle auch noch mit. Wie sehen Sie die Entwicklung? Was wollen Sie? Was würden Sie vorschlagen? Ich fange mal mit der philosophischen Perspektive an, die ja wahrscheinlich eher eine Konsensperspektive ist, oder?
Ich würde sagen, man muss halt gucken, dass man eine Mehrheit findet für die Politik, die richtige ist. Und hoffen, dass diejenigen Leute, die Mehrheiten organisieren können, diejenigen Ziele vertreten, von denen man glaubt, dass sie die richtigen sind und sich dafür eben einsetzen. Also ich denke, letztlich ist es...
Das ist nur eine Beschreibung des Problems. Das
naja,
ist noch keine
aber, also
Antwort.
Es gibt jetzt hier sozusagen Konsens versus zivilen Ungehorsam. Und es würde ja schon eine Mehrheit reichen. Wir brauchen ja keinen Konsens, sondern es reicht ja schon, wenn eine Mehrheit Politik so gestaltet, wie wir uns das jetzt hier vorstellen. Ja? Und insofern bin ich da eigentlich eher vielleicht nochmal auf der Seite derjenigen, die sagen würden, man soll nicht ganz so skeptisch sein gegenüber dem, was Politik eigentlich gestalten könnte, wenn diejenigen, die diese Menschen wählen, entsprechend so sich entscheiden würden, wie wir das für richtig halten. Wenn sie sich anders entscheiden, dann ist das allerdings sozusagen ein Resultat, mit dem man dann eben in der Demokratie auch leben muss. Nur was soll man anderes tun, als die Gründe auf den Tisch legen, die man für richtig hält und hoffen, dass es Mehrheiten gibt, die Art von Politik durchsetzen. Also mir scheint es einfach nur diese Variante letztlich am Ende zu geben.
Als jugendlicher Pessimist würde ich einwenden, naja, das haben wir ja die ganze Zeit gemacht. Also genau das haben wir ja gemacht und es hat nicht funktioniert.
Ja, aber was ist die Alternative?
Das haben wir eigentlich nicht. Also immer so, ich sehe es genauso. Also das andere Extrem wäre ja eine Ökodiktatur. Ne? Wenn es den guten Diktator gäbe und so weiter, bla bla, das geht natürlich nicht.
Modell.
Nee. Nein, das ist kein Modell, aber das wäre genau das Gegenmodell. Ne? Also Anarchie, Gewalt ist ja letztendlich dann die Diktatur der Masse, würde man mal sagen, einer gewissen kritischen Masse. Das kann es nicht sein. Aber was wir brauchen, ist einfach mehr Aufklärung und eine andere Zielsetzung. Und da tut sich ja gewaltig was. Also ich bin da gar nicht so pessimistisch. Fridays for Future, vor 2 Jahren hätte das keiner geglaubt, dass es sowas gibt. Mit der Schlagkraft, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ne? Hambacher Forst, wenn wir uns anschauen, was da passiert ist, was letztendlich in den Kohlegipfel, zumindest mit der, es ist ja immer auch nur eine Postkarte geworden mit 2038, aber immerhin, es gibt schon mal ein erstes Ausstiegsdatum zum Ausstieg aus der Kohle. Es tut sich gerade gewaltig viel und das hängt damit zusammen, dass sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Das hängt auch damit zusammen, dass immer mehr Menschen erfahren, was bedeutet das gerade, weil Mikroplastik, also ne, jeder von uns hat, ich glaube, im Stuhl pro Kubikzentimeter schon 300 Plastikteilchen, ne, also Mikroplastikteilchen, ist auch nicht lustig. Also man möchte das ja gar nicht. Und das wusste man in der geballten Form so vor ein paar Jahren noch nicht. Es ist ja auch immer schlimmer geworden in der Zeit. Ne? Die Einzelkomponenten schon, aber in dieser geballten Masse, man mag es ja nicht mehr hören. Man muss es sich aber ständig anhören, solange bis es besser wird. Ne? Dafür sorgt ihr auch unter anderem. Und das ist genau der Punkt. Da tut sich ja was. Also Politik bewegt sich ja. Ne? Und ich bin auch ein absoluter Demokratiefan. Also selbst so, ich würde ja fast schon sagen, so halbdemokratische Prozesse, wie sie mittlerweile in den USA ablaufen, finde ich inakzeptabel. Also selbst wenn das für den Umweltschutz wäre, also es geht immer noch das soziale Miteinander vor. Und das schafft es ja auch. Also wir haben alle Instrumente in der Hand. Wir haben alle, mit zumindest die ältere Generation, ein bisschen geschlafen. Wir hatten das ja schon mal Anfang der 80er Jahre. Jugendliche statt Plastik, also alles schon durch. Wir haben es nicht.
Selbst der Wald, ehrlich gesagt.
Selbst der Waldsterben.
Also ich bin mit dem Waldsterben quasi groß geworden.
Das haben wir aber geschafft. Das ist erledigt. Das gibt es so nicht mehr. Das Ozonloch verschwindet langsam. Es gibt Blaupausen. Jetzt brauchen wir das Ganze hoch 10. Da kann man auch sagen, ja, und es wird Zeit, dass wir das jetzt umsetzen. Dazu brauchen wir den Druck, und zwar mit demokratischen Mitteln. Genau das ist das. Ist ja mittlerweile auch gerichtlich entsprechend abgeprüft. Mhm. Wenn junge Menschen auf die Straße gehen und schwänzen Studium, Schule, was auch immer, an dem Freitag, um wichtigere Ziele zu verfolgen. Das Gleiche erleben wir Gott sei Dank auch in der älteren Generation. Es kommt ein zunehmendes Umweltbewusstsein auf. Ob das schnell genug ist, das ist die spannende Frage. Das kann im Moment keiner beantworten, aber wir erleben gerade eine Dynamik, wo meine einzige Sorge wäre, dass die erlahmt, weil im Winter wird es naturgemäß kälter und man merkt das schon, dass das nicht mehr ganz so brennend ist, wie sich das Klima aktuell aufheizt. Aber ich bin auch da optimistisch, das Thema bleibt dran. Es wird ja schon kühler draußen. Fridays for Future ist ja schon mehrfach totgesagt worden, ne? Dass sich das relativ schnell abebbt, passiert auch nicht, ganz im Gegenteil. Also da würde ich einfach ganz klein bisschen mehr Zeit investieren. Ich sage mal, irgendwas zwischen 2 und 5 Jahren. Ich würde heute hier eine Wette eingehen, ich will nicht sagen, welchen Betrag auch immer, sagen wir mal 1.000 Euro, dass wir in 5 Jahren eine ganz andere Gesetzgebung haben als jetzt.
Wie wird das bei Fridays for Future diskutiert? Also es gibt ja einen Flügel, der, wie soll ich mal sagen, für eine radikalere, schnellere Bewegung ist. Es gibt einen, gibt gemäßigtere. Wie wird das diskutiert? Und was folgern Sie daraus? Also wir waren ja dabei, wie gelingt es mir, Mehrheiten zu organisieren? Ja. Wie schnell muss ich sein?
Ich hatte eine Frage zu der ursprünglichen Fragestellung von Ihnen. Sie haben von gewalttätigen Aktionen gesprochen. Welche konkret meinen Sie da?
Naja gut, das wären Aktionen, wo ich tatsächlich mit dem schwarzen Flügel auftauche. Also man kann im Hambacher Forst kann man sicher streiten. Da viel war völlig gewaltfreier Widerstand. Es gab ein paar militante Leute, die sich da eingeschleust haben, die auch sagen, das ist richtig, was wir machen. G7 hat
das
ja...
Das ist ja ein großer Bogen.
Ja, das ist ein Riesenbogen, ich weiß, das ist ein Riesenbogen.
Und also ich habe oft das Gefühl, Leute sagen so, oh, werdet ihr jetzt alle radikal? Und dann irgendwie schwingt er so mit und Gott, gleich werft ihr die Cocktails und sowas. Ne? Also ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich keinen Anlass dazu, weil ich noch nie von irgendeiner lauten klimaaktivistischen Stimme gehört, wir müssen jetzt gewalttätig werden. Ich finde, das ist irgendwie ein bisschen wie so eine Geldwestenfarbe, die man irgendwo in den Raum wirft. Oh, das kommt alles. Mhm. Und gleich fangen die an, irgendwie gewalttätig zu sprechen. Und ich bin ein bisschen irritiert, weil ich denke so, nee, war nie Thema, ist nie Thema. Wer sich mit der Historie von zivilen Ungehorsam beschäftigt, stellt fest, dass das ganz massiv fußt auf friedliche, gewaltfreie Aktionen. Also das ist irgendwie gar kein Thema. Mhm. Und ich glaube, das kann man so beschwören, so im Geldwesten-Style, aber bringt hier irgendwie nichts.
Vor allem, wenn man bei den Veranstaltungen ist, das ist ja quer durch die Generationen friedlich.
Ja, eben, also das ist ja auch irgendwie, das ist irgendwie auch gar keine Option. Abgesehen davon auch Humburg, also wer sich in irgendeinem Kontext auch vielleicht mal mit so der Theorie sozialer Bewegung beschäftigt, stellt fest, dass gewaltfreie Bewegungen, wenn halt alles andere nicht überzeugt, auch einfach erfolgreicher sind. Also so am Ende des Tages, ne, Unite Behind the Science. Abgesehen davon, also ich diese Mehrheitsfrage, ich weiß nicht, als wir mit 1,5 Millionen Menschen auf der Straße standen, hat auch, also da kamen auch viele Stimmen von den Christdemokraten, die meinten, oh nein, aber ihr seid jetzt ja nur 1,4 Millionen Menschen, ihr seid ja gar nicht die Mehrheit. Ja, ich denke, Junge, okay, also jede einzelne Person, die da steht, ist ein Aufschrei, weil ihr euch an eure eigenen Abkommen nicht haltet. Also was ich gerade krass undemokratisch finde, ist, wenn Menschen das Paris-Abkommen nicht einhalten oder offensichtlich kein Interesse dazu haben, das ist demokratisch verabschiedet, das ist durch den Bundestag gegangen. Das ist das, was eine Regierung vertreten sollte. Das wäre in dem Sinne demokratisch durchzusetzen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben eine Regierung, die es nicht schafft, Klimapolitik umzusetzen, weil sie keine Mehrheiten organisiert, frage ich mich ein bisschen, ob das nicht auch eine sehr, sehr bequeme Ausrede dafür ist, dass die Regierung nichts auf die Kette bekommt, weil es halt eine, also das ist ja auch die Frage, wie handlungsfähig erklärt sich so eine Regierung? Klar. Wo sind die internen Streitereien? Und was wir da hören, wir führen ja auch viele Gespräche, sind die großen Hürden nicht die, die in der Gesellschaft irgendwo sind, sondern das liegt ja schon auch in den Kabinettssälen. Genau, und also da frage ich mich so ein bisschen, woher kommt es? Abgesehen davon, wir stehen hier erstmals vor einer politischen Herausforderung, die auf eine wissenschaftliche Feststellung fußt und die ganz klare Implikation auch im Politischen kommuniziert. Es gibt die Reports, es gibt das Paris-Abkommen, das ist recht klar, was politisch daraus folgern muss. Aber jetzt gibt es die Umfragen auch, wo ja viele Menschen, also auch die Mehrheit der Bevölkerung zum Beispiel sich ausspricht für einen schnelleren Kohleausstieg, für eine höhere CO2-Steuer. Also auch da gibt es irgendwie, wenn man das nochmal irgendwie checken möchte, gibt es da bereits die Mehrheiten. Mhm. Wenn man jetzt wirklich sagt, nee, wir können es jetzt aber bei unseren Mitgliedern gar nicht durchsetzen. Wie sind wir denn an den Punkt gekommen, dass eine wissenschaftliche Wahrheit, eine Feststellung auf harte Zahlen münzend von Menschen nicht akzeptiert wird und auch nicht anerkannt wird, dass das für uns politische Folgen haben. Da würde ich erstmal in Frage stellen, Moment, wie ist denn das diskursiv so weit gekommen? Und da landen wir ganz, ganz schnell bei einer Rhetorik, bei einem Narrativ, was bedient wird, gerade aus der Regierung, die immer wieder predigen, wir beschützen euch vor der Ökopolitik, wir beschützen euch vor Verzicht, Verbote gibt es mit uns nicht, unsere Freiheit ist beschränkt. Wenn wir irgendwas machen, was nur ein bisschen grün anmutet, das ist der Punkt, also das ist der Prozess, wie man da hinkommt, dass Menschen sagen so, nee, mit dem Ökokram habe ich ja nichts zu tun und die nehmen ja gleich mein SUV weg. Das ist aber keine Frage von Demokratie oder demokratischen Mehrheiten, sondern die Frage, wie man sich diskursiv mit so einem Thema auseinandersetzt und da auch es schafft, wissenschaftliche Tatsachen anzuerkennen, auch wenn sie unbequem sind.
Genau. Genau, und das ist dann einerseits doch wieder der Glaube an die Vernunft, nur halt eben daran, dass sozusagen Narrative entwickelt werden, in denen die Vernunft da sozusagen durchscheint und die dann halt eben entsprechend dazu führt, dass sich politisch eben auch was ändert. Und andererseits wird man natürlich nicht nur darauf bauen können, wissenschaftliche Erkenntnisse, denke ich, zu vermitteln, sondern man wird irgendwie auch darum herum Vorstellungen vom guten Leben entwickeln müssen. Zumal und da wird man aber auch, denke ich, vielleicht, und das ist dann wiederum eine zumindest geisteswissenschaftliche Perspektive, auch nochmal jetzt jenseits der naturwissenschaftlichen Perspektive darüber nachdenken müssen, was eigentlich ein Wohlstandsmesser der Gesellschaft eigentlich ist, dass es das Bruttoinlandsprodukt eben nicht ist. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Also da sind durchaus auch geisteswissenschaftliche Diskussionen zu führen und auch letztlich mit Ökonomen zu führen, die sozusagen ein bestimmtes Verständnis davon auch eben mit transportieren, worin ein gutes Leben besteht, nämlich in der Befriedigung von Wünschen. Je stärker der Wunsch, desto größer meine Präferenz und Präferenzen drücken sich aus in Zahlungsbereitschaften und dann ist es letztlich eine Frage des Geldes, wie gut ich leben kann und da muss man einfach andere Geschichten auch erzählen, beziehungsweise würde ich sagen, das sind nicht nur Geschichten, sondern da kann man auch gute Theorien eigentlich mal gegensetzen.
Muss man nicht, ehrlich gesagt, an der Stelle auch der Philosophie und ein paar anderen Disziplinen geisteswissenschaftlichen Disziplinen den Vorwurf machen, dass sie auch da in den letzten Jahrzehnten eigentlich eher versagt haben, dass es natürlich die kritischen Stimmen gab, aber ehrlich gesagt spielt auch in der akademischen Philosophie zum Beispiel die Frage nach dem guten Leben, also wenn überhaupt, das ist ein Randproblem. Also Philosophen, die sich ernsthaft damit beschäftigen, gelten ganz schnell als Popphilosophen und das gilt ja in anderen Bereichen auch. Also es ist nett, die Stimme zu hören aus der Philosophie, aber muss man sich da nicht auch an der eigenen Nase packen?
Also ich kann das, also es stimmt schon, dass Fragen des guten Lebens nicht so stark im Fokus standen wie moralphilosophische Fragen und
auch Fragen der Gerechtigkeit.
Aber es ist nicht so, dass das kein Thema ist, was auch durchaus immer noch und die ganze Zeit auf der philosophischen Agenda stand. Es gibt Publikationen dazu im deutschen und auch im angloamerikanischen Raum, die viel rezipiert werden. Es gibt auch bestimmte moralphilosophische Theorien, die gar nicht auskommen, ohne eine darunterliegende Theorie des guten Lebens zu haben. Es ist nur so, dass vielleicht die Philosophinnen und Philosophen es nicht gut genug geschafft haben, das, was für sie eigentlich da zur Debatte steht, stärker vielleicht auch in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen.
Ist das eine Schwäche der Theorie, also eine Schwäche der Argumente, oder ist das eine Schwäche im Marketing, sprich im Framing?
Tja, ich persönlich würde natürlich nicht denken, dass es eine Schwäche der Theorie ist, weil es eigentlich ganz gute Gründe dafür gibt, zu sagen, dass Wunschbefriedigung nicht das einzige Kriterium für ein gutes Leben ist. Und selbst wenn es Wunschbefriedigung wäre, dann sagen selbst diejenigen, die eine Wunschtheorie des guten Lebens vertreten, es muss sich um aufgeklärte Wünsche handeln. Mhm. Und aufgeklärte Wünsche sind nicht unbedingt der Wunsch nach dem neuesten iPhone jedes Jahr. Und insofern gibt es eigentlich überhaupt gar keine philosophische Richtung, die sozusagen diese Art von Präferenztheorie, wie sie sozusagen mit dem Bruttoinlandsprodukt, wenn überhaupt verknüpft werden könnte, wirklich ernsthaft vertritt. Und insofern würde ich sagen, ist es eigentlich kein theoretisches Problem, sondern im Gegenteil, es gibt viele gute Einwände und viele Alternativen auch. Ich persönlich denke zum Beispiel der Hedonismus. Das ist eine Theorie, die wird immer so ein bisschen, kriegt immer so einen mit, wenn man sagt, das sind ja Hedonisten, aber die frühesten Hedonisten, also Epikur zum Beispiel, die haben gepredigt, dass wir ein Leben führen sollten, was möglichst arm ist an Konsumgütern. Ja, Epikur hat Wert gelegt auf Freundschaften, auf Natur und hat gesagt, wir sollen uns mal an die einfachen Speisen gewöhnen. Der war Hedonist. Und insofern sind selbst die Hedonisten nicht in der Form konsumorientiert, wie das immer sozusagen in der öffentlichen Debatte miteinander verquickt wird.
Also die Message ist da praktisch, macht nicht das, was vordergründig glücklich macht, sondern denkt mal einen Moment mehr darüber nach und überlegt mal, was euch wirklich glücklich macht.
Genau. Und ich meine, als Philosophin muss man da natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da nicht sozusagen Glückspredigerin wird. Und vielleicht erklärt das auch so ein bisschen die Zurückhaltung in der akademischen Philosophie. Aber was man schon machen kann und was einige auch machen, ist einfach ein bisschen aufräumen, zu sagen, es gibt den theoretischen Vorschlag und den und den. Und dann sieht man plötzlich, naja, aber bei keinem kommt irgendwie raus, dass das Bruttoinlandsprodukt der Gradmesser fürs gute Leben ist. Und das sollte uns zu denken geben.
Vielleicht können wir die restliche Zeit, die wir haben, tatsächlich nochmal darauf verwenden, was ja auch Titel des Buches ist, nämlich über das positive Ende, über die positive Utopie und über das positive Framing von mir aus auch, also als strategisches Marketing nachzudenken. Wie sieht diese positive Utopie aus? Welche Schritte führen uns dahin?
Ja, ich mag den Teil mit den Schritten.
Das ist der Schwierige, ne?
Also weil, wir haben das Buch nicht das Ende der Klimakrise genannt, obwohl das unser präferierter Titel war, weil Menschen dachten, es wäre Science Fiction. Wir sagen, ach, das Ende der Klimakrise, das gibt es aber nicht. Und deswegen haben wir das Erzählerische aufgenommen und gesagt, wir schreiben erstmal vorm Ende der Klimakrise und schocken euch nicht am Anfang und führen euch da ein bisschen mit rein, weil es eine Vorstellungsfrage ist. Wir können uns das nicht vorstellen und das heißt, wir haben probiert, so ein bisschen diese Verknüpfung zwischen Utopien, also Sehnsuchtsorten und dem Hier und Jetzt zu erstellen und zwar, indem wir von Haltung sprechen, von Wegen dahin. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie wir dazu kommen, von der Frage von, was ist eigentlich das gute Leben? Ich erlebe heute ganz, ganz viele Menschen, die das Gefühl haben, das ist zu viel, das ist zu schnell, ich komme nicht mit. Was ist diese Welt? Was sind diese ganzen Krisen? Bin ich jetzt daran schuld? Muss ich dagegen was machen? Ich wollte doch nie jemandem was Böses. Also ein Überwältigungsgefühl, was auch daher rührt, dass man es nie richtig machen kann. Ich möchte irgendwie weniger, aber die Werbeindustrie sagt, ich muss mehr. Und auch das Wirtschaftsministerium sagt es eigentlich auch und die Nachbarn vor allem. Das heißt, muss ich jetzt, also diese ganzen Konflikte, die wir die ganze Zeit in uns rumtragen, das deprimiert enorm. Und es führt in diesem Kontext gerade der Klimakrise zu einer Ohnmacht, die einem ganz schön das Gefühl gibt, oh, wir sind ohnehin verloren, es wird nichts mehr. Oder ich mache ganz fest die Augen zu und konzentriere mich darauf, dass ich ja gestern erst Sojamilch gewählt habe, weil das ja besser fürs Klima ist. Also was sind da die Auswege? Und wir sprechen also, um auf diesem Weg eben zu diesen Utopien hinzugehen, von einem aufgeklärten Possibilismus. Der Possibilismus ist kein Optimismus, der sehr bequem sein kann, weil es wird ja alles gut. Es ist auch kein Pessimismus, der auch bequem sein kann, weil es wird ja alles schlecht. Der Possibilismus sieht, was möglich ist und versteht aber, dass wir nichts geschenkt bekommen. Dass wir uns selbst dafür einsetzen müssen, dass eben diese Möglichkeiten, die wissenschaftlichen Möglichkeiten zum Beispiel, wahr wären, die wissenschaftlichen Prophezeiungen. Und das heißt, wir stellen fest, dass wir, wenn wir uns an diese Utopien, vielleicht an ein Land, wo das Wohl des Menschen wieder im Zentrum steht, in seinen tatsächlichen Bedürfnissen und nicht in seinen fiktiven, industriegeleiteten Bedürfnissen im Mittelpunkt steht, gebettet in intakte Ökosysteme, wo wir vielleicht Einkünfte haben, die uns auch ermöglichen, uns zu verwirklichen, jenseits von dem, was gerade meine Branche bereit ist, mir zu zahlen, oder ob ich überhaupt gerade in einer beschäftigt bin. All das ermöglicht oder öffnet sich uns, wenn wir festgestellt haben, dass wir dafür einstehen müssen. Das heißt, dass wir uns selbst wieder als einen Teil der Lösung verstehen und uns zusammentun und das einfordern. Was wir gerade erleben, worüber wir gerade gesprochen haben, ist, dass die Macht der Wissenschaft und auch der tatsächlichen Mehrheiten ein bisschen daran scheitert, dass wir uns selbst aus diesem gesellschaftspolitischen weggezogen haben. Wir müssen uns mitten reinstürzen und zwar Hand in Hand, was auch übrigens das ist, was in meinen Augen am allermeisten hilft, wenn wir überwältigt sind und ohnmächtig und traurig angesichts dieser ganzen Schicksale auf der Welt. Also mit einer possibilistischen Haltung uns zusammentun, uns als politisch verstehen und positive Sehnsuchtsorte auszumalen und sie dann aber auch vehement einzufordern, denn sonst werden sie niemals Wirklichkeit werden. Sorry, das wäre jetzt lang.
Super. tolle Zusammenfassung. Danke. Ja, die Utopien und die nächsten Schritte.
Ich kann eigentlich kein schöneres Schlusswort finden als jetzt dieses. Also ich habe in meinem Buch ganz am Ende, 7. Kapitel heißt Schluss und ich sage, was können wir denn jetzt tun? Und das ist wirklich nur angehängt, weil ich dachte, irgendwie muss ich jetzt ja auch mal ein paar konkrete Vorschläge machen. Und dann habe ich gesagt, mir fehlt letztlich die Fantasie, die jetzt eigentlich nötig ist und auch am Ende des Buches so ein bisschen die Zeit. Ich habe deswegen einen individualethischen Vorschlag gemacht, von dem ich glaube, dass er nicht nur den Klimawandel betrifft, sondern das ist etwas, das betrifft ganz viele verschiedene Formen der Umweltzerstörung und das ist den Fleischkonsum ganz drastisch zu reduzieren. Ich habe dann die Leser aufgefordert, weniger Fleisch zu essen und auch sofort Ärger dafür bekommen. Das ist allerdings was, das muss man nicht unbedingt auf der individualethischen Ebene lassen, sondern man kann natürlich auch politisch eingreifen in diejenige Form der Fleischproduktion, die im Moment halt vorherrschend ist. Und insofern halte ich es jetzt noch mal genauso, weil ich das sowieso nicht toppen kann. Das wäre ein Vorschlag, den ich immer mache, weil er so viele verschiedene Bereiche betrifft.
Mein Eindruck nach der Lektüre Ihrer beiden Bücher, Sie könnten super zusammenarbeiten. Das würde alles nochmal...
Gerne.
Herr Wohlleben.
Also ich würde sagen, wir brauchen wirklich eine andere Natursicht. Also unser Naturverständnis ist kulturhistorisch gewachsen. Der Mensch oben, höhere Tiere, niedere Tiere, höhere Pflanzen, niedere Pflanzen und genauso verwerten wir das alles als ein riesiges Rohstofflager. Und wir begreifen das nicht als belebte, beseelte Mitwelt. Also wir wissen, dass Schweine ein Seelenleben haben, dass sie Gefühle haben. Übrigens ist das menschlichen Säuglingen bis Anfang der 70er Jahre abgesprochen worden. Die hat man ohne Betäubung operiert. Ne? Sicher sehr viel traumatisierte Menschen. Heutzutage reißt man immer noch Schweinen die Hoden ohne Betäubung raus. Also es wird langsam Zeit, dass wir das mal überdenken. Das sind keine Fleischproduktionsmaschinen. Das ist beseeltes Mitleben. Übrigens geht das runter bis auf Pflanzen. Konservative Biologen in Deutschland forschen aktuell an Schmerzreflexion bei Pflanzen. Schmerzreflexion, nicht nur Schmerz, sondern die Reflexion.
Mit den Schmerzen habe ich überhaupt kein Problem, mit der Reflexion
ein bisschen. Ja, genau, das ist das Problem. Aber wir wissen, dass Bäume lernen können, dass sie sich aktiv, das kann man sehr schön nachweisen, mit radioaktiv markierten Zuckermolekülen um ihren Nachwuchs kümmern und so weiter und so fort. Das wissen wir alles. Und trotzdem ist das in der Politik immer noch ein Holzlager. Man redet ja auch von Nadelholz und Laubholz, wenn man Bäume meint. Also dieses Naturverständnis, wenn wir das ändern, wenn wir wissen, das ist beseelte Mitwelt, dann machen wir die auch nicht mehr so kaputt. Aber das fehlt. Sagen wir mal ein einfaches Beispiel, Walfang. Finden wir alle total Mist. Und deswegen ist das verboten. Nicht, weil es gibt durchaus Walarten, die bejagt werden.
Ich bin Japaner, ich töte die nur zu Forschungszwecken.
Ja, genau. Ja, richtig. So, das heißt, da haben wir einen kollektiven Widerwillen, das zu tun. Es würde ja auch niemand Schimpansenfleisch essen.
Ne? Naja, gibt Leute. Aber
durch diese Sichtweise der Welt nutzen wir die Welt als Rohstofflager. Also ich glaube, wir brauchen einfach, und da sind wir bei Erzählungen, ne? Was ja auch durchaus sympathisch ist, es macht doch Spaß zu wissen, dass Fliegen träumen. Das heißt nicht, dass sie nie wieder eine Fliege töten. Das machen sie passiv, wenn sie Auto fahren. Selbst wenn sie ICE fahren, hängt vorne an der Scheibe hängen Fliegen dran im Sommer. Aber es ist schon mal schön, darüber zu reflektieren und auch Freude dran zu haben, diese Welt auf einmal ganz anders zu sehen. Und dann glaube ich, fällt vieles leichter. Es geht nicht automatisch, aber viele Dinge, wo wir heutzutage meinen, wir schränken uns ein, fallen leichter, weil wir auf der anderen Seite eben auch viel dazu gewinnen. Und das, wenn wir begreifen, dass das unsere geschichtliche Last ist, die wir mitschleppen, das ist ja nicht ein Ist-Zustand. Also biologisch ist es völliger Schwachsinn, ein Ranking aufzubauen. Das hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun. Das ist unser kulturhistorisches Erbe. Also Biologie kann sortieren, aber doch bitte nicht von oben nach unten. Das könnte genauso gut andersrum sein. Pflanzen oben, Menschen unten würde man auch nicht wollen, sondern nebeneinander. Und wenn wir das so begreifen, dass wir wirklich in einer beseelten, auch fröhlichen Umwelt leben und möglichst wenig anderen Wesen auf die Füße treten, dann würde sich vieles leichter entscheiden.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, hoffe, dass wir die guten Gedanken, Erzählungen, Einsichten weitertragen. Wünsche Fridays for Future viel Erfolg, was ja letztlich heißt, ich wünsche uns allen mehr Erfolg.
Am 29.11. ein nächster globaler Klimastreik. Alle, die hier gerade so fleißig genickt haben, oh ja, Zukunft, Klima, ne?
Nochmal laut sagen,
wann? 29.11. ein nächster globaler Klimastreik.
Hingehen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend.